neue Woche.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Anke Arndt. Guten Morgen. Hunderttausende Menschen sind zum traditionellen Umzug des Karnevals der Kulturen in Berlin gekommen. Die Veranstalter sprachen von 750.000 Besuchern. Die Polizei äußerte sich zurückhaltender. Ricardo Westphal, RBB 24.
Die Polizei sprach von Besucherzahlen im sechsstelligen Bereich. Die Stimmung sei ausgelassen und friedlich gewesen. Die Parade fand zum ersten Mal im Osten Berlins statt, in Friedrichshain. Die Stammstrecke in Kreuzberg konnte wegen einer Großbaustelle nicht genutzt werden. 68 Gruppen mit rund 4000 Akteurinnen und Akteuren aus aller Welt zogen auf der Frankfurter Allee und der Karl-Marx-Allee entlang, tanzend, trommelnd oder singend. Aufwendige Kostüme, bunte Farben und internationale Musik prägten das Straßenbild.
Die Gewerkschaft der Polizei begrüßt die Pläne von Bundesinnenminister Dobrindt, die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten auszustatten. GdP-Chef Roskopf sagte in der ARD, gerade an Bahnhöfen verspreche man sich von solchen Tasern einen Mehrwert, denn dort nehme die Gewaltbereitschaft etwa mit Messern zu. Die Linke warnte dagegen davor, dass der Einsatz von Tasern tödlich sein könne. Es seien dazu zahlreiche Fälle dokumentiert, so die Abgeordnete Bünger. Auf Anweisung von US-Präsident Trump sind in Los Angeles etwa 300 Soldaten der Nationalgarde eingetroffen. Sie wurden wegen der anhaltenden Proteste geschickt, die sich gegen das harte Vorgehen der Einwanderungsbehörde richten. Aus Kalifornien, Andreas Hein.
Die Truppen der Nationalgarde stehen in der Nähe des Rathauses in Downtown. Dort sind für heute Nachmittag weitere Demonstrationen angekündigt. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, ist nach wie vor entsetzt darüber, dass Präsident Trump die Nationalgarde schickt. Er hatte ihr vorgeworfen, die Lage nicht im Griff zu haben. Seit Freitag dauern die Proteste an verschiedenen Orten in Los Angeles an, friedliche und weniger friedliche. Demonstranten protestierten lautstark gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE und blockierten Straßen.
Die Füchse Berlin sind zum ersten Mal deutscher Handballmeister. Am letzten Spieltag der Handball-Bundesliga besiegten sie die Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim mit 38:33. Im Nations League-Finale des Fußballs hat Portugal gegen Spanien mit 5:3 im Elfmeterschießen gewonnen. Zuvor hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr Spiel um Platz 3 gegen Frankreich mit 0:2 verloren. Der spanische Tennisprofi Carlos Alcaraz hat die French Open in Paris gewonnen. Im Finale schlug er den Italiener Jannik Sinner in 5 Sätzen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Morgen weiter viele Wolken und stellenweise Schauer, nur im Norden etwas aufgelockert, Tiefstwerte 11 bis 9 Grad. Heute anfangs abziehender Regen, dann erneut wechselhaftes Schauerwetter.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da gibt's aktuell nur eine Entwarnung für Sie, für die B15 Rosenheim Richtung Regensburg. Kein Falschfahrer mehr zwischen Landshut und B15 bei Altheim. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Ab jetzt mit Konstanze Nastarowitz vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Hallo an diesem Pfingstmontag. Ja, 6 Monate ist es mittlerweile her, da entfachte diese Nachricht Wellen der ungläubigen Begeisterung unter Syrerinnen und Syrern weltweit. Der langjährige Diktator Assad wurde gestürzt, der floh ins Ausland. Zurück blieb ein kriegszerrüttetes Land in freudiger Aufbruchsstimmung, aber auch in großer Ungewissheit. Die neuen Machthaber um den Übergangspräsidenten al-Sharaa versprachen ein Syrien für alle, auch für alle Minderheiten. Doch immer wieder überschatteten in den letzten Monaten auch Ausbrüche von Gewalt die hoffnungsvolle Stimmung im Land, vor allem unter Drusen, Alawiten oder Christen sorgen sich weiterhin auch viele um ihre Sicherheit. Das neue Syrien, das muss sich noch finden, aber es gibt auch Zeichen der Hoffnung. Zum Beispiel wurden diverse Sanktionen aufgehoben. Das könnte Syriens Wirtschaft helfen, wieder auf die Beine zu kommen. 6 Monate Zeitenwende in Syrien. Wie steht das Land heute da? Anna Osius fasst die Entwicklung zusammen.
Am Grenzübergang Bab al-Salameh von der Türkei nach Syrien herrscht reger Betrieb. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen Kleinlaster, bepackt mit Matratzen und Kleiderschränken, das Hab und Gut auf eine Ladefläche zusammengeschnürt. Menschen, die zurück in ihre Heimat wollen. Auch Ahmed al-Hadid beginnt ein neues Leben.
Ich habe Syrien vor 10 Jahren verlassen und in der Türkei gelebt. Jetzt, wo Syrien befreit ist, kehren wir zurück. Wir haben unsere Sachen gepackt, unsere Arbeit gekündigt und starten neu. Es ist eine finale Rückkehr.
Und Ahmed ist bei weitem nicht der Einzige. Ein Beamter am Grenzübergang erklärt:
Bislang haben wir rund 100.000 syrische Bürger hier abgefertigt. Die Zahlen steigen täglich. Es sind momentan rund 1.000 am Tag. Wenn das türkische Schuljahr endet, rechnen wir noch mit deutlich höheren Zahlen.
Syrien sortiert sich neu. Wirtschaftlich hofft das bitterarme Land auf einen Aufschwung, nachdem die USA und die EU angekündigt haben, die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben, ist das Rennen um Investoren eröffnet. Vor allem die Türkei und die Golfstaaten, enge Verbündete der neuen islamistischen Machthaber Syriens, haben großes Interesse, das kriegszerrüttete Land aufzubauen. So wollen Saudi-Arabien und Katar die Gehaltszahlungen für syrische Beamte unterstützen. Und Katar hat angekündigt, die Energieversorgung wiederherzustellen. 4 Gaskraftwerke und eine Solaranlage sollen gebaut werden. Doch die 7-Milliarden-Dollar-Pläne für neue Kraftwerke werden wenig bewirken, wenn Damaskus bewaffnete Banden nicht daran hindern kann, Stromkabel zu stehlen.
Wir haben mit der Instandsetzung von 9 völlig zerstörten Masten begonnen,
berichtet Khaled Aboudi von der syrischen Elektrizitätsbehörde.
20 bis 30 Kilometer vom Ort des ersten Schadens entfernt wurden wir von einem neuen Diebstahl überrascht. Wir begannen mit der Reparatur. Wir waren noch nicht fertig, als sich etwas weiter der nächste Diebstahl ereignete. Bis heute konnten wir die Leitung nicht wieder in Betrieb nehmen.
2/3 des Stromnetzes in Syrien sind entweder völlig zerstört oder müssten dringend saniert werden. Für die Menschen bedeutet das, wenn überhaupt, gibt es nur wenige Stunden Strom am Tag. Der Wiederaufbau Syriens ist eine Mammutaufgabe. Das Land hat neben den Kriegsschäden jahrzehntelangen Sanierungsstau. Das merkt man auch an der Börse in Damaskus, die den Betrieb nach einem halben Jahr Pause nun wieder aufgenommen hat. In der Hoffnung, dass nach Ende der Sanktionen die Wirtschaft in Schwung kommt.
14 von 28 Unternehmen haben den Handel wieder aufgenommen,
beschreibt Börsenmanager Suleyman Musselli.
Wir hoffen, dass wir von der Aufhebung der Sanktionen profitieren und unsere Systeme erneuern können. Eine moderne Technik würde uns beim Handel und bei der Überwachung helfen.
Noch sind Aufschwung und Wirtschaftsboom nicht mehr als große Hoffnungen. Die Realität der Syrerinnen und Syrer hat mit Wohlstand meist nichts zu tun. Die Vereinten Nationen mahnen, ein Großteil der Bevölkerung lebt nach wie vor unterhalb der Armutsgrenze, also von weniger als 2 Dollar am Tag.
16,5 Millionen Syrerinnen und Syrer brauchen humanitäre Hilfe,
so Ramesh Rajasingham von OCHA.
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat Schwierigkeiten, sich ausreichend zu ernähren. Fast 3 Millionen sind von Hunger bedroht.
Dazu kommen neue Wellen von Gewalt, die einige Regionen Syriens erschüttert haben und Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa aufkommen lassen. Der ehemalige Dschihadist gibt sich zwar als Islamokapitalist und betont gemäßigt, er beteuert, dass Minderheiten integriert werden sollen, doch die Realität sieht anders aus. Massaker an Alawiten im März, Gewalt gegen Drusen 2 Monate später, nun erneute Meldungen über Tote und entführte Alawiten. Werden die Minderheiten in Syrien nicht genug geschützt? Nahostforscher Kawa Hassan.
Das Verstörende ist, die Täter dieser Verbrechen kamen bislang ungestraft davon. Es hat bisher keine offizielle Untersuchung der Vorfälle von Seiten der syrischen Regierung gegeben. Und das wirft Fragen auf. Wie weit ist die syrische Regierung überhaupt bereit, gegen religiös motivierte Gewalt vorzugehen?
Behandeln internationale Politiker die neue syrische Regierung zu unkritisch? Hat al-Sharaa die islamistischen Strömungen und Milizen im Land nicht genug unter Kontrolle? Das Ziel, eine einheitliche Armee aufzubauen, scheint noch in weiter Ferne zu sein. Außerdem hat Israel durch zahlreiche Luftangriffe auf Syrien große Teile der militärischen Anlagen zerstört. Auch ist noch nicht klar, wie sich die Autonomie der Kurden im Norden Syriens entwickelt. Und die Christen des Landes machen sich Sorgen wegen islamistischer Tendenzen.
Das gab es so in Syrien noch nie,
sagt der Bischof von Homs und Hama, Julian Jakub.
Wir fühlen uns wie Fremde im eigenen Land. Das beeinträchtigt zweifellos die Freiheit des Einzelnen und die Menschenrechte.
Ein Thema, das im neuen Staatsfernsehen wohl kaum eine Rolle spielen wird. Der neue Fernsehsender erscheint zwar in modernem Gewand, bleibt aber Sprachrohr der Regierung und zeigt eine deutliche Nähe der neuen Machthaber zur Türkei und zu den Golfstaaten. Von tatsächlicher Pressefreiheit ist das Land noch weit entfernt, sagt der syrische Journalist Mazen Bilal.
Die Pressefreiheit ist eng mit der politischen Lage im Land verknüpft. Solange es noch keine klare Definition des Staates gibt, kann sich keine Freiheit für die Medien entwickeln. Äußerlich scheint die Freiheit größer zu sein als vorher. Aber wir müssen das mit Vorsicht genießen, denn das gesamte politische System muss sich erst noch herauskristallisieren.
Ein Staat steckt in den Kinderschuhen. Wohin diese Schuhe Syrien tragen, ist ein halbes Jahr nach Assads Sturz an vielen Stellen noch unklar.
Die Meinung.
Von einem Staat in den Kinderschuhen sprach Anna Osius gerade in ihrem Beitrag. Zu den Erfolgschancen des neuen Syriens nun die Meinung von Moritz Behrendt.
Diktaturen dauern nicht ewig. Das bleibt auch ein halbes Jahr nach dem Sturz von Bashar al-Assad die wunderbare Botschaft aus Syrien. Eine Botschaft, die möglicherweise auch in anderen Ländern und Weltgegenden Hoffnung vermitteln kann. Aber Diktaturen haben ein Nachleben. Zum Erbe des Assad-Regimes gehören Städte, die in Schutt und Asche liegen, ebenso wie tiefsitzendes Misstrauen und Hass zwischen den Bevölkerungsgruppen. Das Land wieder aufzubauen und die Bevölkerung auszusöhnen, wird Jahrzehnte dauern. Ein halbes Jahr ist da nicht viel Zeit. Das entbindet die aktuellen Machthaber aber nicht von ihrer Verantwortung. In den ersten Monaten im Amt haben Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa und seine Minister manches Positives bewirkt. Aber auch gravierende Fehler begangen sowie Entscheidungen getroffen, bei denen noch nicht abzusehen ist, wie sie sich auswirken. Grundsätzlich ist Syrien freier als noch zu Assads Zeiten. Damals prägte die Angst vor den Sicherheitskräften und den Geheimdiensten den Alltag fast aller Syrer. Heute können Menschenrechtsaktivisten in Damaskus demonstrieren, über Politik kann einigermaßen offen diskutiert und gestritten werden. Zu den großen Erfolgen der islamistischen Machthaber gehört die internationale Anerkennung. Dem ehemaligen Dschihadisten al-Sharaa ist es gelungen, sich als seriöser und pragmatischer Staatsmann zu präsentieren. Der Lohn dafür sind die Ankündigungen aus den USA und der EU, die gegen Syrien verhängten Wirtschaftssanktionen aufzuheben. Dafür hatten die Türkei und die Golfstaaten geworben. Als Verbündete der neuen Regierung in Damaskus versprechen sie sich viel von Investitionen in dem kriegszerstörten Land. Wenn die Gelder ins Land kommen, dann gilt es kritisch zu beobachten, ob davon auch alle Syrer profitieren. Oder nur diejenigen, die den aktuellen Machthabern nahestehen. Denn das große Versprechen, auch Minderheiten in den Neuaufbau des Staates einzubinden, hat die Regierung bislang nicht erfüllt. Darüber kann die Besetzung einiger Kabinettsposten mit Christinnen, Drusen und Alawiten nicht hinwegtäuschen. Die Regierung von Ahmed al-Sharaa hat auf kompletter Linie versagt, als es im Frühjahr darum ging, die Angehörigen der Glaubensgemeinschaft der Alawiten vor Massakern zu schützen. Sie ist zu spät eingeschritten, als bewaffnete Islamisten Drusen angegriffen haben. Die Minderheiten in Syrien leben heute in Angst. Möglicherweise ist es für Syrien gar nicht die größte Gefahr, dass die Übergangsregierung im ganzen Land ihr islamistisches Gesellschaftsmodell durchsetzen könnte. Vielmehr ist zu befürchten, dass das Land mittelfristig wieder auf eine autoritäre Herrschaft hinsteuert. In den ersten Monaten standen für Ahmed al-Sharaa und Co. die eigene Herrschaftssicherung im Mittelpunkt. Die Übergangsverfassung behindert echte politische Opposition. Das darf auf Dauer nicht so bleiben, denn unter einer Diktatur haben die Syrer schon viel zu lange gelebt.
Das war die Meinung von Moritz Behrendt. Ja, und wir haben es gerade mit Blick auf Syrien gehört. Der Wunsch nach Frieden, der ist ja wohl so alt wie die Menschheitsgeschichte und manchmal kann er sich nach Jahren und auch Jahrzehnten des Grauens und Schreckens ja tatsächlich auch bewahrheiten. Wenn auch die Frage bleibt, ob das, was auf den Krieg folgt, immer schon gleich Frieden ist. Dieser Wunsch nach Frieden in der Welt, der prägte auch die Pfingstbotschaft von Papst Leo dem 14., dem neuen Oberhaupt der katholischen Kirche. Vor tausenden Menschen auf dem Petersplatz sagte er, zur Versöhnung gehöre die Bereitschaft zum Gespräch, auch in Kriegen. Anna Giordano.
Auf dem Petersplatz bat der vor genau einem Monat neu gewählte Papst Leo der 14. um den Geist Christi. Dieser eröffne überall, wo Krieg herrscht, Wege der Versöhnung, er erleuchte die Regierenden, so der Papst wörtlich. Zuvor hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche den Pfingstgottesdienst gefeiert und in seiner Predigt seinen Vorvorgänger Benedikt den 16. zitiert mit den Worten, die Kirche muss die Grenzen zwischen den Völkern öffnen und die Barrieren zwischen Klassen und Rassen niederreißen. An dem Gottesdienst nahmen auch zahlreiche Anhänger geistlicher Bewegungen teil. Einige dieser Bewegungen sind wegen religiöser Sonderwege in der Kirche umstritten. Der Papst rief explizit zur Überwindung von Streit und zur Einheit in der Kirche auf. Auch auf das Thema Einsamkeit ging er ein. Es sei traurig zu beobachten, wie in einer Welt, in der es eigentlich immer mehr Möglichkeiten zur sozialen Begegnung gäbe, viele Menschen einsamer würden. Stets verbunden und doch unfähig, Netze zu knüpfen, so Leo der 14. wörtlich. Der Geist Gottes überwinde den Egoismus, er schaffe Verbindungen. Vor dem feierlichen Gottesdienst war der Papst im Papamobil durch die Menge gefahren und hatte viele Menschen und vor allem Kinder gesegnet.
Ja, und in etwas weniger als einer halben Stunde greifen auch wir hier in der ARD-Infonacht nochmal diese Friedensbotschaft im weitesten Sinne auf, beziehungsweise das Thema Frieden mit einem Podcast zum Thema Peacekeeping, also zu den internationalen Friedenseinsätzen in der Welt. Meine Kollegin Sabina Mattei spricht dann ausführlich mit der stellvertretenden Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo. Ich sagte gerade in einer halben Stunde, es ist wohl eher eine Viertelstunde, dann ist es soweit. Die Zeit, es ist gleich 2.16 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Soldaten in Kampfmontur und Militärfahrzeuge. Es sind martialische Bilder, die uns in den vergangenen Stunden aus Los Angeles im äußersten Westen der USA erreicht haben. Dort hat es ja Proteste gegeben gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE und deren hartes Vorgehen gegen Migrantinnen und Migranten. Dabei kam es auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. US-Präsident Donald Trump reagierte dann mit voller Härte und hat jetzt die Nationalgarde nach Kalifornien geschickt. Ein drastischer Schritt, der von vielen Seiten kritisiert wird. Der US-Präsident spricht von einem Riot, also von Krawallen bzw. Ausschreitungen in Los Angeles. Unsere Korrespondentin Giselle Uka beobachtet das Ganze aus New York. Mein Kollege Milad Kupay hat sie vor der Sendung nach der aktuellen Lage gefragt.
Ja, in den vergangenen Stunden seit heute Morgen Ortszeit sind nach und nach die Soldaten der Nationalgarde in Los Angeles eingetroffen. Einige stehen vor dem Metropolitan Detention Center in der Stadt. Das ist eine Hafteinrichtung, wo auch viele hingebracht wurden, die bei den Razzien der US-Einwanderungsbehörde festgenommen worden sind. Genau vor dieser Hafteinrichtung haben in den vergangenen zwei Tagen auch schon Demos stattgefunden. Und heute stehen da eben Soldaten mit Langwaffen und gepanzerten Fahrzeugen. Und auch für heute haben Menschen wieder Proteste genau an diesem Ort angemeldet. Bisher sind das aber noch sehr wenige.
Wenn wir jetzt mal auf die Gruppe der Demonstrierenden schauen, wer geht da in Los Angeles aktuell auf die Straße?
Das sind natürlich Menschen, die nicht einverstanden sind mit der verschärften Einwanderungspolitik von Trump. Leute, die selbst betroffen sind, weil sie sich Sorgen machen um ihre Familienmitglieder oder Freunde. Viele der illegalen Einwanderer leben ja schon seit Jahrzehnten in L.A. und haben eben jetzt Angst, dass sie festgenommen und abgeschoben werden. Es gibt aber auch Aktivistengruppen oder zivilgesellschaftliche Gruppen, die auf die Straße gehen. Es demonstrieren aber auch Mitglieder von Gewerkschaften. Der Präsident der größten kalifornischen Arbeitnehmer Gewerkschaft, David Huerta, der ist nach Angaben seiner Kollegen vor zwei Tagen sogar selbst festgenommen worden, weil er eine der Razzien dokumentiert haben soll.
Jetzt haben wir es ja anfangs gesagt, Trump hat nun 2000 Soldaten der Nationalgarde mobilisiert. Welche Reaktionen gibt es dazu? Was sagt denn beispielsweise der Gouverneur von Kalifornien, der ja immerhin ein demokratisch gewählter Gouverneur ist?
Also Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, hatte sich ja direkt dazu geäußert und gesagt, dass er sich Sorgen macht, dass die Soldaten zu einer Eskalation der Situation führen könnten. Er sagt, dass er das Vorgehen von Trump als absolut provokative Machtdemonstration sieht. Im Normalfall kontrollieren die US-Bundesstaaten ja selbst die Soldaten der Nationalgarde und dass ein US-Präsident die Soldaten selbst anweist, aktiv zu werden, gegen den Willen des vor Ort zuständigen Gouverneurs, das ist absolut unüblich und aus Sicht von Newsom auch unnötig, weil die Polizei laut eigener Aussage vor Ort einfach alles im Griff hatte die letzten beiden Tage.
Und es hat ja auch seit 60 Jahren so etwas nicht gegeben, dass ein US-Präsident in dieser Form auf die Nationalgarde zurückgegriffen hat. Und wie du schon gesagt hast, eigentlich ist es auch nicht die Aufgabe der Nationalgarde, lokale Proteste zu unterbinden. Warum reagiert Trump so?
Für mich sieht das ein bisschen so aus, als wollte Trump nochmal seine harte Hand in der Migrationspolitik demonstrieren und zeigen, dass er da keine Kompromisse machen will und Widerstand und Proteste auch nicht akzeptiert. Dafür holt er sich jetzt eben sogar die Hilfe von Soldaten und möglicherweise tut er das deshalb, weil er bisher bei dem Thema definitiv hinter den Erwartungen seiner Anhänger zurückgeblieben ist. Trump hatte ja im Wahlkampf eine deutlich höhere Zahl von Abschiebungen von kriminellen Migranten versprochen. Erreicht hat diese selbstgesetzten Ziele bisher aber nicht, obwohl seine US-Einwanderungsbehörde relativ aggressiv vorgeht und teilweise auch relativ willkürlich Menschen festnimmt. Und trotzdem hat zum Beispiel im Vergleich Präsident Obama in seiner Amtszeit im Schnitt monatlich sogar mehr illegale Migranten abgeschoben als Trump jetzt.
Ja, und wir wissen, dass Trump ja versucht, diese Proteste in gewohnter Manier für sich umzudeuten, erklärt die aktuelle Lage damit, dass sowohl Los Angeles als auch Kalifornien unter demokratischer Führung stehen, so nach dem Motto, die können das eh nicht. Verfängt diese Erzählung?
Das kommt ein bisschen drauf an, wen man fragt. Natürlich haben sich alle Demokraten sehr kritisch zu Trumps Einmischung geäußert. Die sehen das als weiteren Schritt, Meinungs- und Demonstrationsfreiheit zu unterdrücken und demokratische Rechte einzuschränken. Trump und seine Republikaner wiederum sprechen von Krawallen und Plünderungen bei den Protesten und betonen, dass Steine auf Polizisten geworfen worden sein sollen und sie auch besorgt seien um die Sicherheit der Beamten der US-Einwanderungsbehörde. Die führen diese Razzien ja durch. Ob diese Argumentation bei den US-Bürgern verfängt. Also ich würde sagen, bei den MAGA-Anhängern, also bei den Make America Great Again-Fans, kommt das mit Sicherheit an. Insgesamt sehen wir aber in Umfragen, dass die Zustimmungswerte für Trump seit seinem Amtseintritt insgesamt zurückgehen, vor allem wenn es um die Wirtschafts- und Zollpolitik von ihm geht.
Momentan beschränken sich die Proteste auf Los Angeles. Gibt es auch an anderen Orten im Land Proteste? Könnte sich das Ganze ausweiten?
Also ich sitze ja in New York und auch wir sind wie LA eine Sanctuary City, also eine Stadt, die nicht gezielt gegen illegale Migranten vorgeht und ihnen deshalb gewissermaßen einen Schutzraum bietet. Seit Trump im Amt ist, haben aber auch wir hier Razzien von der US-Einwanderungsbehörde erlebt und interessanterweise waren die Reaktionen hier sehr zurückhaltend. Nur sehr wenige Proteste dagegen, das hat uns selbst sehr überrascht. Ob sich das jetzt ändert, ist die Frage. Bisher ist das hier am Wochenende ruhig geblieben, auch landesweit an anderen Orten, das ist jetzt schwer vorherzusagen, ob sich das in den kommenden Tagen ändert.
Der amerikanische Präsident schickt die Nationalgarde zu Protesten in Kalifornien. Das waren Informationen und Einschätzungen von New York-Korrespondentin Giselle Uka. Sie hat vor der Sendung mit meinem Kollegen Milad Kupay gesprochen. Und mittlerweile hat sich dazu auch eine alte Rivalin Trumps geäußert. Kamala Harris hat das Vorgehen von Trumps Regierung im Bundesstaat Kalifornien mit scharfen Worten kritisiert. Soldaten der Nationalgarde gegen größtenteils friedlich protestierende Demonstranten einzusetzen, das sei eine gefährliche Eskalation, die ausstiften soll, schrieb Harris in einer auf der Plattform X veröffentlichten Stellungnahme. Wir halten Sie hier in der ARD-Infonacht natürlich weiter auf dem Laufenden. Für viele Berufsmusiker im Orchester gehört das Reisen ja zum beruflichen Alltag. Auf Konzerttourneen können die Musikerinnen und Musiker die diversen Konzertsäle der Welt erleben und mit ihrer Musik bespielen. Aus Marktoberdorf macht sich nun aber ein etwas anderes Orchester auf eine solche große Reise, nämlich das Jugendblasorchester Marktoberdorf. Für die geht's heute am Pfingstmontag auf in Richtung Fernost nach Malaysia. Und da ist bei der Organisation alles self-made. Mit 100 Musikerinnen und Musikern. Doris Bimmer hat das Allgäuer Orchester bei einer der letzten Proben getroffen.
Nächste Woche Abenteuer JBO in Malaysia. Ja, es ist kaum zu glauben, aber wahr.
Nicht nur Dirigent Thomas Wieser muss sich immer wieder zwicken, damit ihm klar ist, er träumt das nicht. So ungewöhnlich wie das Vorhaben ist, so ausführlich sind die Vorbereitungen. Die Reise wird generalstabsmäßig geplant. An diesem Abend sitzt der harte Kern des Organisationsteams wieder mal beisammen. Und anscheinend gehen die zu klärenden Fragen nie aus. 14 WhatsApp-Chatgruppen haben sie mittlerweile parallel laufen, um die Organisation überhaupt noch überblicken zu können. Seit knapp einem Jahr sitzen sie dran. Die Flüge und Hotels zu buchen war da die leichteste Aufgabe, erzählt Tobias Heinzelmeier.
Packlisten individuell, was darf man mitnehmen ins Handgepäck, welche Instrumente sind klein genug, dass man die mitnehmen kann, wie viel Trachtenhemden braucht man bei 100% Luftfeuchtigkeit. Ansonsten sind es unterm Strich Tagesabläufe, dass das reibungslos klappt mit 100 Leuten, aber es vergeht kein Tag, wo man nicht an die Reise denkt oder irgendwas dafür macht.
Es galt, Schulbefreiungen zu organisieren. Der jüngste Teilnehmer ist erst 13 Jahre alt. Versicherungsfragen mussten genauso geklärt werden wie die Abläufe vor Ort, damit auch ja keiner verloren geht. Zwei Wochen lang wird das Orchester von Dienstag an durchs Land touren. 10 Konzerte sind zu spielen.
Ballgepäck, alles da, das war morgen früh um 8 Uhr nicht da ist.
Während das Planungsteam über die Lösung der anfallenden Fragen spricht, packen die Musikerinnen und Musiker die großen Instrumente für das Sperrgepäck. Der Abschied fällt nicht allen ganz leicht. Matthias hat noch schnell ein Foto von seinem Tenorhorn geschossen. Auch Alex wird nachdenklich.
Man hat ja schon, also ich habe zumindest schon irgendwie ein bisschen so eine Verbindung zu seinem Instrument. Und ja, es ist schon so ein kleiner Teil von einem selber, gerade als Musiker, was man hergibt. Es gibt schönere Sachen, sage ich jetzt einmal. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir es heil kriegen.
Ja, schon ein bisschen komisch. Jetzt ist man räumlich sehr stark getrennt von seinem Instrument. Und das reißt allein nichts. Einmal um die halbe Welt.
Zur gleichen Zeit greifen Anna und Laura zu einer Rettungsdecke. Die Bassklarinette muss so verpackt werden, dass sie unbeschadet den Flug übersteht.
Wir wickeln jetzt das Holz in Rettungsfolie, damit der Temperaturunterschied vielleicht nicht so enorm ist. Holz leider reißt, wenn es sehr kalt wird. Und damit das hoffentlich nicht passiert, geben wir alles, damit der warm bleibt. So passt es, denke ich, oder?
Auf den Packlisten der jungen Musikerinnen und Musiker stehen übrigens nicht nur Notenblätter, Flipflops und Sonnencreme, sondern auch das offizielle Orchestergewand, sagt Dirigent Thomas Wieser.
Wir wollen unsere Kultur zeigen. Dazu gehört eine Lederhose auch bei 35 Grad. Oder Dirndl, je nachdem. Wenn, dann zeigen wir uns schon so perfekt, wie wir sind. In Haferlschuhe und in langen Socken. Und Leible bis oben hin. In Fernost, genau.
Mit der Lederhose und dem Instrument im Gepäck auf nach Fernost. Doris Bimmer berichtete.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Moritz Kühn und einem historischen Ereignis für die Handballer der Füchse Berlin. Sie haben erstmals in der Vereinsgeschichte den deutschen Meistertitel geholt. Am abschließenden Spieltag nutzten sie den Matchball und gewannen bei den Rhein-Neckar-Löwen trotz einer miesen ersten Halbzeit mit 38:33. Jens-Christian Gussmann war dabei.
Auch die Füchse können Fehler machen. Auch den Berlinern glückt nicht alles. Vor allem, wenn der Kopf plötzlich im Spiel ist. Sportvorstand Stefan Kretschmer.
Da war so viel Druck auf dem Kessel die ganze Woche schon. Also man hat es natürlich der Mannschaft auch angemerkt, sowas kriegst du ja nicht raus. Hier geht's heute um was. Wenn ich sage, wir hätten keinen Druck gehabt die letzten Tage, da war richtig Alarm.
Die Rhein-Neckar-Löwen trafen in der ersten Halbzeit fast jeden Wurf. Die Deckung der Füchse war nur physisch anwesend, aber mit den Gedanken offensichtlich ganz woanders. 20 Gegentore in einer Halbzeit, minus 3 zum Wechsel. In der Kabine ergriff dann Welthandballer Matthias Gitzel das Wort.
Heute war vielleicht die schwerste Aufgabe in den letzten paar Monaten. Wir hatten nicht so gut gespielt, wir waren vielleicht ein bisschen nervös für diesen finalen Moment. Aber am Ende habe ich gesagt, in die Halbzeit, hey Jungs, wir sind die beste Mannschaft in der Welt. Lass uns mal das zeigen. Das ist nur Handball.
Und diese beste Mannschaft schüttelte sich einmal zu Beginn des zweiten Abschnitts und dann legte sie los. Aus minus 3 wurden schnell plus 6. In den Schlussminuten war dann nur noch Schaulaufen angesagt und Vorbereiten auf die Meisterfeier. Der Befehl dazu kam vom Sportvorstand.
Also heute ist Feuer frei.
Direkt neben der Halle ist ein Flugplatz in Mannheim. Da wartete bereits eine Chartermaschine. Die brachte das Team schnell in die Hauptstadt. Und da wurden aus den Füchsen Feierbiester.
Die Berliner also deutscher Meister knapp vor Magdeburg. Der SCM gewann am letzten Spieltag deutlich bei der SG Bietigheim und hat sich damit ebenfalls für die Champions League kommende Saison qualifiziert. Bietigheim muss dagegen nach nur einem Jahr wieder runter in Liga 2. Und zwar, weil sowohl Stuttgart als auch Erlangen am Saisonfinale gewonnen und damit Bietigheim noch überholt haben. Alle Ergebnisse und die Abschlusstabelle gibt's auf sportschau.de. Dort finden Sie auch alles zum Tennis-Grand-Slam-Turnier in Paris. Das ist Geschichte. Und zum Abschluss hat sich Carlos Alcaraz zum Sandplatzkönig gekrönt. Der Spanier gewann das Marathonfinale gegen den Weltranglisten ersten Jannik Sinner in 5 Sätzen. Und so hat unser Reporter Guido Ringel die letzte Szene dieses Matches geschildert.
Matchball. Carlos Alcaraz. Der Spanier hat Jannik Sinner niedergerungen. Der hat jetzt Aufschlag. Der Weltranglisten erste Sinner geht dem Ball hinterher. Guter Passierball von Carlos Alcaraz. Match in der Tasche. Er liegt im Sand. Er flippt aus. Die Schrimps Fliegen aus der Paella!
Ja, bei so einem Match hielt es am Ende keiner mehr auf den Sitzen oder in der Pfanne. Carlos Alcaraz, der strahlende Gewinner in Paris, seine Siegprämie rund 2,5 Millionen Euro. Knapp 5 Millionen Euro gibt es für den Sieger der Fußball Nations League und diese Siegprämie hat sich Portugal geschnappt. In einem dramatischen Finale in München gab es einen Sieg nach Elfmeterschießen gegen Spanien. Philipp Hofmeister erzählt mehr.
Cristiano Ronaldo und Portugal feiern eine wilde Party in München. 120 dramatische, teils hochklassige Minuten brachten keinen Sieger. Spanien war zweimal in Führung gegangen durch Zubimendi und Oyarzabal. Portugal kam zweimal zurück, traf durch Nuno Mendes und den nimmermüden Cristiano Ronaldo. In der Verlängerung passierte wenig. Das Elfmeterschießen, das Drama vom Punkt, musste also entscheiden. Da versagten ausgerechnet dem Routinier Alvaro Morata auf spanischer Seite die Nerven. Alle 5 portugiesischen Schützen trafen und am Ende jubelt Portugal nach Elfmeterschießen und krönt sich zum Nations League-Sieger 2025.
Den Titel klar verpasst hat die deutsche Mannschaft am Ende nur Platz 4. Im kleinen Finale gab es eine 0:2 Niederlage gegen Frankreich. Weiter geht's für die DFB-Elf Anfang September. Dann beginnt die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr mit der Partie in der Slowakei.
Moritz Kühn war das mit dem Sport in der ARD-Infonacht.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 2.30 Uhr mit Wolfgang Berger. In Los Angeles ist es nach dem Eintreffen der ersten 300 Nationalgardisten zu einer Konfrontation mit Demonstranten gekommen. Medienberichten zufolge gehen Soldaten und Sicherheitskräfte an einem US-Bundesgefängnis in der Stadt zum Teil mit Tränengas vor, um Demonstranten zurückzudrängen. Aufnahmen des Senders CNN zeigen, wie örtliche Polizisten Schlagstöcke benutzen. Laut Polizei werfen Demonstranten vereinzelt Flaschen und Steine, es gebe Festnahmen. Die Kundgebung sei verboten worden. US-Präsident Trump schickt insgesamt 2000 Nationalgardisten nach L.A. als Reaktion auf die gewaltsamen Proteste dort gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE. Bundesinnenminister Dobrindt hat vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft jugendlicher Extremisten gewarnt. Junge Menschen radikalisierten sich zunehmend, sagte der CSU-Politiker den Funke-Medien. Aus der Nachrichtenredaktion Ronald Lessig.
Nach den Worten des Ministers verzeichnen die Sicherheitsbehörden diesen Trend in der rechtsextremen Szene, aber auch unter Linksextremisten und jungen Islamisten. Der Staat müsse dem Erstarken der politischen Gewalt entgegentreten und die Probleme der jungen Menschen lösen. Aufklärung gegen extreme Propaganda könnten vor allem Netzwerke vor Ort in den Städten und Kommunen leisten, etwa an Schulen, in Vereinen oder Jugendtreffs, sagte Dobrindt. Morgen will Dobrindt den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorstellen.
Hunderttausende Menschen haben in Berlin den Karneval der Kulturen gefeiert. Nach Angaben der Veranstalter besuchten etwa 750.000 Menschen den traditionellen Umzug durch die Stadt. Den Karneval der Kulturen gibt es seit 1996. Er findet immer am Pfingstwochenende in Berlin statt und wirbt für kulturelle Vielfalt. Carlo von Tiedemann ist tot. Der langjährige NDR-Moderator starb gestern im Alter von 81 Jahren in Hamburg, wie seine Familie dem NDR bestätigte. Aus der Nachrichtenredaktion Sven Hasenklever.
Wenn auf einen Menschen die Bezeichnung NDR-Urgestein zutrifft, dann ist es Carlo von Tiedemann. So würdigte ihn NDR-Intendant Joachim Knuth. Der NDR habe Carlo von Tiedemann viel zu verdanken. Über 50 Jahre hatte er für den Norddeutschen Rundfunk moderiert, so lange wie kein anderer. In den vergangenen Jahren hatte er aber immer häufiger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der nach eigenen Worten tiefgläubige von Tiedemann engagierte sich auch für die Hamburger Stiftung Kinderhospiz Sternenbrücke. Neben großen Erfolgen gab es auch Niederlagen. Drogensucht und Schulden. Umstände, aus denen er sich selbst befreite.
Und das Wetter in Deutschland. In der Nacht wechselnd bewölkt mit einigen Schauern, nach Süden oft klar 11 bis 3 Grad. Am Tage wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, dazwischen immer wieder etwas Regen, vereinzelt Gewitter, Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Am Dienstag im Norden unbeständig mit Regen, im Süden sonnig und trocken, 15 bis 26 Grad und am Mittwoch nur über der Mitte einzelne Schauer, sonst freundlich bei 17 bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und das geht diesmal schnell. Es liegen keine Meldungen für Sie vor. Weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Konstanze Nastarowitz. Hallo. 2013 hat die deutsche Bundesregierung den Tag des Peacekeeping ins Leben gerufen. Mit dem Ziel, deutschem Personal in internationalen Friedenseinsätzen Wertschätzung und Dankbarkeit auszudrücken. Gerade haben die verantwortlichen Ministerien wieder jeweils 3 Menschen von der Bundeswehr und der Polizei, aber auch zivile Expertinnen und Experten ausgezeichnet. Eine davon ist Cornelia Taylor. Sie ist stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo. Mit ihr hat meine Kollegin Sabina Mattei vom RBB gesprochen. Und die erste Frage war, Peacekeeper, da stellen sich viele ja wahrscheinlich erstmal sogenannte Blauhelme vor, also Soldatinnen und Soldaten. Aber sie sind eindeutig Zivilisten. Wie arbeiten Sie für den Frieden?
Ja, gut, dass Sie das mit den Blauhelmen ansprechen. Das werde ich tatsächlich häufig gefragt. Und vielleicht als kleine Anekdote, also auch wir Zivilisten dürfen ab und zu mal die Blauhelme tragen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, damit sieht man als Zivilist dann doch manchmal etwas komisch aus, wie ein verrutschter Pilz auf dem Kopf. Meine Arbeit als Zivilist ist natürlich nicht das gleiche wie militärischer Beobachter oder Soldaten, die eben zum Friedenssichern dabei sind, sondern wir sind dabei, unterschwellige Konfliktursachen zu bearbeiten. Vielleicht kann ich da mal ein paar Beispiele geben, was macht man denn, wenn in einem Land, wo es ein Friedensabkommen gab, auf einmal Tausende von Soldaten gibt, die Jobs brauchen und neue Perspektiven? Wenn die nicht integriert werden, hat man direkt ein neues Problem. Oder was macht man, wenn es keine rechtsstaatlichen Grundlagen gibt in einem Land? Vielleicht, weil lange Jahre lang diese Strukturen nie bestanden hatten. Da kommen dann Zivilisten mit ins Spiel. Also zum Beispiel habe ich im Südsudan oder in Afghanistan mit daran gearbeitet, Polizisten, Juristen, Richter oder Parlamentarier auszubilden, um genau an diesen Ursachen mitzuarbeiten.
Sie haben einige Stationen Ihrer beruflichen Laufbahn gekennzeichnet. Heute sind Sie stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo, wie gesagt, haben die Mission auch ein Dreivierteljahr lang kommissarisch geleitet. Jetzt wird nicht jede Hörerin, nicht jeder Hörer wissen, was die OSZE eigentlich ist. Könnten Sie uns aufklären?
Die OSZE ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit Sitz in Wien. Die hat aber tatsächlich auch diverse Friedensmissionen, Friedenseinsätze, unter anderem auch im Kosovo, und zwar schon seit dem Jahr 1999, und arbeitet da, hat ein sicherheitspolitisches Mandat, also anders als zum Beispiel Teile der UN, nicht entwicklungstechnisch, sondern wirklich mit Blick darauf, wie kann man das Land stabilisieren, wie kann man verhindern, dass der Konflikt wieder ausbricht, wie kann man ein Frühwarnungsmandat wahrnehmen, um dafür zu sorgen, dass die zivile Bevölkerung dort weiterhin in Frieden leben kann.
Warum ist die Stabilisierung nach so vielen Jahren immer noch nötig? Also welche Konflikte sind es, die Kosovo unfriedlich machen?
Vielleicht kann ich zunächst einmal klarstellen, weil viele Hörer in Deutschland häufig mit dem Kosovo tatsächlich noch diesen Konflikt assoziieren. Natürlich ist die Situation im Jahr 2025 ganz anders als 1999. Wir haben im Kosovo Institutionen, die funktionieren. Es gibt eine stabile Regierung oder gab es bis zu den Wahlen im Februar. Es gibt friedliche Wahlen. Das Land ist in Wahrheit ein Ziel von Touristen geworden. Also es ist eine andere Lage als 1999. Aber die politische Situation ist tatsächlich nach wie vor verfahren. Es gibt eine ungeklärte Statusfrage. Die Regierung in Pristina pocht auf internationale Anerkennung, hat 2008 die Unabhängigkeit erklärt. Die Regierung in Belgrad verweigert das. Die OSZE bewahrt da Status Neutralität, also wir sind da impartiell. Aber natürlich führt das zu Spannungen im Land. Und man sieht mittlerweile auch vermehrt, gerade im Norden des Landes, beschwert sich die kosovarisch-serbische Minderheit, dass sie zum Beispiel keine Leistungen des Staates mehr erhalten oder nur noch vermindert, dass sie sich isoliert fühlen und alleingelassen fühlen. Und diese Spannungen tragen dazu bei, dass es auch geopolitisch potenzielle Implikationen gibt. Und da arbeiten natürlich viele Akteure dran, nicht nur die OSZE, sondern auch die EU, die daran arbeitet, die Normalisierung der Beziehungen voranzutreiben, die NATO durch die Mission KFOR, die vielleicht vielen deutschen Hörerinnen und Hörern bewusst ist. Ja, und aus diesem Grund sind wir nach wie vor im Kosovo.
Wie kann es denn gelingen, aus einer Position des Unparteiischen heraus einen Konflikt vermutlich nicht zu beseitigen, sondern zu managen? Mir kommt es vor, also so wie Sie es beschreiben, eine Sisyphusarbeit.
Manchmal fühlt man sich tatsächlich wie ein Sisyphus und muss sich selber daran erinnern, was die Motivation ist und auch das höher gelegene Ziel. Natürlich ist die Arbeit hochpolitisch. Man kann das einfach nicht in Isolation sehen. Also deswegen ist es auch sehr wichtig, dass zum Beispiel der Missionsleiter häufig auf Botschafterlevel gut vernetzt ist, der sich eng abstimmt mit den Botschaften vor Ort, mit NATO habe ich eben schon erwähnt, mit der EU, natürlich auch mit den Regierungen auf beiden Seiten sozusagen. Und man versucht, die Ziele im Auge zu behalten, die zum Beispiel durch den EU-Dialog gesteckt wurden, diese Normalisierung der Beziehungen. Aber dazwischen liegen in der Granularität viele der Details, an denen die OSZE arbeitet. Als Beispiel, wir arbeiten daran, mit Jugendgruppen auf beiden Seiten durch Dialog wieder eine Art Normalität herzustellen. Dass diese zwei Gruppen, die sich überhaupt nicht begegnen im täglichen Leben, näher kommen, Gemeinsamkeiten feststellen und auch Perspektiven entdecken, wie man gemeinsam und miteinander leben kann.
Die Mitglieder der OSZE reichen ja von Nordamerika über Europa bis zu den ehemaligen Staaten der Sowjetunion. Das heißt, ihr Arbeitsumfeld, das ist multinational und viele Menschen aus sehr unterschiedlich geprägten Ländern und Kulturkreisen sind daran auch beteiligt. Die Mission ist immerhin 500 Menschen stark, hatten Sie mir vorab gesagt. Wirft denn das auch Konflikte auf, die Sie zum Beispiel managen müssen?
Es gibt auf jeden Fall innerhalb der Mission Konflikte, wie es sie in jeder Organisation oder in jedem Business auch gibt. Aber natürlich ist diese Vielfalt von Nationen und Vielfalt von Arbeitsweisen und Herangehensweisen nochmal besonders herausfordernd. Wir haben insgesamt so um die 100 internationale Mitarbeiter. Der Rest sind lokale, örtliche Mitarbeiter aus dem Kosovo, sowohl Kosovo-Albaner als auch Kosovo-Serben, als auch Mitglieder von anderen Minderheiten. Und da gibt es schon ab und zu Reibungspunkte. Allerdings muss ich sagen, es gibt schon so etwas wie einen intrinsischen Geist der OSZE, dass sich die Mitarbeiter verpflichtet fühlen, dass sich die Mitarbeiter diesem Mandat der Friedenswahrung und der Konfliktprävention verschrieben haben. Und es gibt auch einen gewissen Stolz, der sich tagtäglich durch die Arbeit zieht. Und falls es mal Meinungsunterschiede gibt oder Unstimmigkeiten, dann kann man es schon schaffen, die Leute wieder darauf einzufahren.
Nun ist ja auch Russland immer noch Mitglied der OSZE. Sind auch Russen bei der Mission im Kosovo beteiligt?
Wir haben tatsächlich eine russische Mitarbeiterin. Also tatsächlich gibt es russische Mitarbeiter, ja, auch bei den Missionen.
Ist das ein heikler Punkt? Wie geht man damit um?
Damit haben Sie das Thema wieder angesprochen, dass natürlich alle Aspekte der Arbeit immer einen gewissen politischen Gesichtspunkt haben. Wir sehen die Person dahinter. Wir sehen die Tatsache, dass auch Russland als Teilnehmerstaat der OSZE Mitglieder oder Teilnehmer der OSZE entsendet. Und wenn es diese, ja, es gibt teilweise Probleme mit Einreise zum Beispiel. Das liegt dann aber eher am Host State, also am Kosovo zum Beispiel. Das sind logistische Probleme, die wir auch teilweise auf diplomatischer Ebene lösen müssen. Wir sehen es auch als Möglichkeit, die Kommunikation zwischen allen Teilnehmerstaaten aufrechtzuerhalten.
Frau Taylor, die Bundesregierung zeichnet, wie gesagt, nicht nur zivile Expertinnen und Experten aus, sondern auch Soldatinnen, Soldaten, Polizistinnen, Polizisten. Sie haben vorhin bereits die KFOR im Kosovo genannt. Sind die auch Teil von Friedensmissionen oder begegnen Sie Soldatinnen, Soldaten, Polizistinnen, Polizisten auch bei Friedensmissionen als Teil von Friedensmissionen?
Ja, auf jeden Fall. Das Kosovo ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil da die Missionen tatsächlich immer schon getrennt waren. Alle zwar unter der Dachresolution des UN-Sicherheitsrates, aber nicht, sage ich mal, in einem Gebäude oder in einer Mission. Aber ich war zum Beispiel auch lange im Kongo bei der MONUSCO, einer der UN-Friedensmissionen. Und da gab es Tausende von Soldaten, die natürlich fester Bestandteil der Friedensmission waren und mit denen wir auch als Zivilisten tagtäglich und auf engste Weise zusammengearbeitet haben. Als Beispiel, ich habe mehrere Jahre als Menschenrechtsbeobachter oder Experte für die MONUSCO gearbeitet und da war es einfach unmöglich, unser Mandat auszuführen, ohne die Unterstützung des Militärs zu haben. Dafür musste man in Militärhubschraubern in die entlegenen Regionen fliegen. Man hatte vor Ort Eskorten, die uns beschützt haben, aber die auch im Endeffekt das Mandat ausgeführt haben. Wenn wir zum Beispiel als Beobachter gesagt haben, hier an diesem Ort besteht erhöhter Schutzbedarf, wir brauchen Patrouillen, wir brauchen Leute, die Frauen zum Beispiel dabei begleiten, dass sie im Wald unbehelligt Feuerholz sammeln können oder zum Brunnen gehen können. Das war so das Zusammenspiel zwischen Zivilisten und Militärs.
Ist das so die Manifestation dieses vernetzten Ansatzes, den ja gerade die UNO geprägt hat und auch die deutsche Außenpolitik sich zu eigen gemacht hat? Also wo dann Diplomatie, Militär, Entwicklungshilfe und andere Akteure zusammenarbeiten?
Diesen vernetzten Ansatz sehen wir tatsächlich alltäglich vor Ort und leben auch diesen vernetzten Ansatz. Das fängt damit an, wie ich ja eben schon sagte, dass man eng mit dem Militär zusammenarbeitet. Aber wir achten auch darauf bei der Auswahl unseres Personals zum Beispiel, dass es diese Vielseitigkeit an Hintergrundwissen gibt. Wir haben viele ehemalige Polizisten bei der OSZE, aber in vielen Missionen, zum Beispiel in Afghanistan gab es einen bei der EUPOL, also der EU-Polizeimission in Afghanistan gab es einen Polizeipiller und einen Zivilistenpiller, die aber tagtäglich zusammengearbeitet haben und ohne das Zusammenspiel dieser Kompetenzen kommt man im sicherheitspolitischen Ansatz alleine nicht weiter. Und vielleicht da auch noch ein Wort über das ZIF, das
Zentrum für internationale Friedenseinsätze hier in Berlin.
Das Zentrum für internationale Friedenseinsätze in Berlin, genau. Man kennt es tatsächlich häufig nur als Akronym, aber die sind sozusagen meine Arbeitgeber, meine Entsendeorganisation. Die sind aber auch ein Kompetenzzentrum. Und da muss man ganz eindeutig sagen, ohne diese Ausbildung vor Entsendung in das Einsatzgebiet wäre man sehr viel schlechter ausgebildet. Und das ZIF baut eben auch darauf, genau diese vernetzten Ansätze herauszustreichen und dafür zu sorgen, dass Zivilisten, die vielleicht vorher nie mit der Polizei zusammengearbeitet haben oder mit dem Militär, sich gegenseitig im Lernen unterstützen und eben auch herauszufinden, warum die andere Perspektive so wichtig ist.
Sie hatten mir im Vorfeld geschrieben, dass Sie das Gespräch mit Bernhard Pörksen hier in dieser Sendung über Zuhören als Kernkompetenz vom Frühjahr interessiert hat. Warum?
Das ist genau richtig. Das hat mich interessiert und fasziniert, weil das Fragen sind, die ich mir in meiner täglichen Arbeit stelle. Wie können wir noch darauf aufbauen, dass das Zuhören, das Miteinander reden, ohne gegenseitig in Gegenpositionen zu verkrusten, dass wir das wiederherstellen können? Ich denke, das haben wir als Gesellschaft in vielen Teilen verloren. Das sehen wir bei so Konflikten im Kosovo, in Afghanistan, im Kongo, dass sich die Leute nicht mehr zuhören und dass man als Instanz von außen dabei helfen kann und muss, dass sich diese Parteien wieder den Raum geben, um überhaupt miteinander umgehen zu können.
Also zuhören beziehungsweise die Bedingungen fürs Zuhören zu schaffen, das ist eine Bedingung für Konfliktmanagement.
Ja, auf jeden Fall. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Das klingt so lapidar dahingesagt, zuhören ist doch einfach. Aber wir sehen das jeden Tag. Wir sehen, dass Leute in ihren Echo Chambers, in ihren schalldichten Räumen sitzen und nur noch ihre eigene Perspektive immer wieder wiederholt bekommen und gar nicht mehr verstehen können, dass es Gemeinsamkeiten gibt, auch mit der in Anführungsstrichen anderen Seite. Wenn man im Kosovo sieht, dass die kosovo-serbische Minderheit fast überhaupt keine Berührungspunkte mehr hat mit den Kosovo-Albanern, weil es verschiedene Schulen gibt, weil es verschiedene Gemeinden gibt, verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, wo man sich einfach nicht mehr über den Weg läuft. Man hat keine gemeinsame Sprache mehr. Die meisten Leute unter 50 sprechen weder, also die eine Seite spricht nicht Albanisch, die andere nicht Serbisch. Und wenn dann kein Englisch da ist als gemeinsame Sprache, ja, wie will man dann überhaupt miteinander sprechen, geschweige denn zuhören? Und da diesen Raum zu schaffen, das ist auch ein großer Teil unseres Ansatzes und nach wie vor eine riesige Herausforderung.
Frau Taylor, Sie sind nun ausgebildete Juristin. Wollten Sie eigentlich schon immer in internationalen Friedenseinsätzen arbeiten oder sind Sie da so hineingeraten, wie das manchmal ist im Leben?
Das klingt vielleicht klischeehaftig, aber ich wollte das tatsächlich immer schon, hatte aber Schwierigkeiten für mich selber zu formulieren, was genau das denn bedeutet. Und vielleicht war es auch interessant zu wissen, ich hatte mir jetzt die Daten nochmal angeguckt, dass CIF, also die Entsendeorganisation für zivile Friedenskräfte, wurde im Jahr 2002 gegründet. Das war genau das Jahr, wo ich als Anwältin angefangen habe zu arbeiten. Und diese anfängliche Orientierungslosigkeit, diese Frage, na, was kann man denn da genau machen? Wie kann man sich engagieren? Hat sich bei mir dann tatsächlich auch in andere Richtungen gedreht, als ich über Organisationen wie das CIF und andere mehr darüber gelernt habe, wie man sich einsetzen kann.
Also Sie sind seit langem bei Friedenseinsätzen dabei. Einige Stationen haben Sie auch genannt und geschildert. Gibt es einen Schwerpunkt Ihrer Arbeit, der sich dann über die Jahre herausgeschält hat?
Ich habe in der Tat viele verschiedene Sachen gemacht und an vielen verschiedenen Orten. Aber ein roter Faden, der sich durch meine Jahrzehnte mittlerweile zieht, ist das, würde ich mal sagen, das Engagement für Frauen und Mädchen und daran zu arbeiten, für Frauen und Mädchen Gleichberechtigung zu schaffen, aber auch öffentlichen Raum, in dem sie sich entfalten können.
Öffentlichen Raum stelle ich mir in Afghanistan, beziehungsweise hätte ich mir in Afghanistan, als es noch möglich war, schwer vorstellen können.
Ja, das, Afghanistan, da fängt bei mir immer ein bisschen das Herzbluten an, wenn man drüber nachdenkt, wie es jetzt aussieht. Das war aber tatsächlich immer schon sehr schwierig. Es gibt aber so wundervolle Beispiele davon, wie man diesen Raum schaffen kann. Ich habe zum Beispiel an Projekten gearbeitet, wo wir durch Frauenlaufgruppen versucht haben, genau diesen Wandel herbeizuführen. Und zwar, ja, hat man gesehen, wie sich das entwickelt hat. Es hat damit angefangen, dass Frauen zu uns kamen und gesagt haben, wir möchten auch laufen, wir möchten auch Sport machen, wir möchten auch rausgehen können. Und am Anfang wurden diese mutigen einzelnen Frauen beschimpft, bespuckt, mit Steinen beworfen und mussten morgens um 4 Uhr trainieren, weil es sonst einfach viel zu gefährlich war für sie. Und irgendwann kam dieser Wechsel und der kam von innen, das war das Spannende. Der kam von den Vätern, von den Brüdern, teilweise von den Männern dieser Frauen, die gesagt haben, hey, schaut mal, wir sind stolz darauf, was diese Frauen können und was sie uns zeigen. Das waren dann Polizisten, das waren Dorfälteste und Bürgermeister, die gesagt haben, wir möchten, dass unsere Mädchen in Frieden und unbehelligt trainieren können. Und auf einmal gab es Parks, die geschützt wurden. Es gab Marathonläufe, wo Dutzende und teilweise Hunderte von Mädchen gelaufen sind und eben präsent waren, dass es auf einmal keine Ausnahme mehr war. Und vielleicht kann ich noch eine andere Anekdote erzählen, die ich finde, das richtig auf den Punkt bringt. Ich saß vor kurzer Zeit mit Freunden zusammen im Kosovo und wir haben über die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani gesprochen. Das ist schon die zweite weibliche Präsidentin im Kosovo, also sehr ungewöhnlich. Und der kleine Sohn meiner Freundin guckte seine Mutter an und sagte, Mami, können Jungs eigentlich auch Präsidentin werden? Und ich glaube, das ist genau dieser Perspektivenwechsel, auf den wir hinarbeiten.
Können Jungs eigentlich auch Präsidenten werden? Wir sehen jetzt gerade die Rückkehr des sogenannten starken Mannes in der Politik weltweit. Ist das eine Gefahr für Frauen, auch letztlich für das Ziel ihrer Arbeit?
Das ist eine geladene Frage. Ich persönlich empfinde das schon als Gefahr. Wir sehen auf jeden Fall ein Rückrudern von Frauenrechten. Wir sehen ein Rückrudern von vielem, wofür Frauen seit Jahrzehnten gekämpft haben. Und wenn man sich einfach mal die Zahlen anguckt, dann ist es einfach unmöglich zu sagen, dass 50% der Weltbevölkerung, mehr oder weniger, in vielen Teilen so diskriminiert werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Herausforderung und ich glaube für viele sehr starke Frauen so eine Art Weckruf zu sagen, wir müssen wieder, ich sag das auch in Anführungsstrichen, an die Front und wieder dafür kämpfen, dass diese Errungenschaften nicht verloren gehen.
Frau Taylor, ich habe nur noch eine Frage. Missionen wie die OSZE im Kosovo sind auf Jahre, manchmal Jahrzehnte, ja, im Kosovo seit 1999 angelegt, aber das Personal, das wechselt regelmäßig. Wohin geht's für Sie als nächstes oder wohin würden Sie gern als nächstes hier gehen?
Oh, das ist eine gute Frage, die ich auch häufig mit meinem Mann diskutiere. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, auch für Leute, die nicht in der Friedensarbeit arbeiten, wie wechselhaft es sein kann für Leute wie uns und wie unregelmäßig das Leben sein kann. Es ist schwer zu planen, man weiß nicht genau, wo möchte man irgendwann mal in Rente gehen oder wo sieht man sich, was macht man, wenn eine Krankheit dazwischen kommt. Und da ist es zum Beispiel toll, dass das ZIF mittlerweile hinter Leuten wie uns steht und sagt, wir haben da ein bisschen Ruhe reingebracht in dieses unruhige Leben und ein bisschen Planungshorizont. Ich würde gerne noch ein paar Jahre weiter in Missionen bleiben, entweder bei der UN oder OSZE. Und irgendwann möchte ich auch gerne nach Deutschland zurückkommen.
Cornelia Taylor, die stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo, im Gespräch mit Sabina Mattei.
Meine Garderobe hat sich tatsächlich ein bisschen verändert. Sehr viele Wollpullover, lange Wollunterwäsche. Ah, mir fällt noch was ein. Beheizbare Handschuhe. Ja, wie fühlt sich mein Job an? Minus 10 Grad, ein Traum. Ich bin Sophie Donges, bin die Korrespondentin im ARD-Studio Stockholm.
Sophie Donges ist für uns in Skandinavien und im Baltikum unterwegs.
Wir waren in Vilnius in Litauen. Dort habe ich Freiwillige getroffen.
Die Drohnenkurse sind Teil des litauischen Verteidigungsplans für den Fall eines russischen Angriffs.
Diese Freiwilligen sagen, ich muss was machen. Am Ende schützt es mich auch selbst.
Ich spreche jetzt mit unserer Korrespondentin. Welche aktuellen Informationen liegen zurzeit vor?
Ja, in diesen Minuten läuft
ein Sophie Donges ist unsere Berichterstatterin in Stockholm.
Warum ich das gewählt habe? Ja, habe mich ein bisschen in dieses Land verliebt. Boah, wenn ich diesen Job mal machen könnte, das wäre ein Traum. Und jetzt habe ich ihn. Super.
Das ARD-Korrespondentennetz. Unabhängige Informationen für Sie aus aller Welt.
Und ich unterbreche diesen Trailer für eine Falschfahrermeldung. Vorsicht bitte in Frankfurt am Main Nied auf der B40 Nied-Griesheim zwischen Niederkirchweg und Mainzer Landstraße werfen Personen Steine auf die Fahrbahn.
RBB24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Bundesinnenminister Dobrindt warnt davor, dass junge Extremisten immer gewaltbereiter werden. Vor allem in der rechtsextremen Szene wachse die Gewaltbereitschaft, sagt der CSU-Politiker der Funke Mediengruppe. Dieser Trend sei aber auch bei extremen Linken und jungen Islamisten zu beobachten. Morgen will der Bundesinnenminister den aktuellen Verfassungsschutzbericht vorstellen. Aus Protest gegen die Asylpolitik ihrer Regierung haben niederländische Bürger offenbar eigenmächtig Kontrollen an der Grenze zu Deutschland durchgeführt. Das berichten niederländische Medien. Videos zeigen Männer, die an einer Bundesstraße nahe des niedersächsischen Haaren Fahrzeuge kontrollieren. Der kommissarische Migrationsminister Van Weel mahnte die Bevölkerung zur Zurückhaltung. Portugal hat die Nations League gewonnen. Die Fußballnationalmannschaft um Weltstar Cristiano Ronaldo siegte in München im Finale gegen Spanien mit 5:3 im Elfmeterschießen. Aus München Philipp Hofmeister.
Cristiano Ronaldo selbst hatte seinen Anteil am Triumph, traf zum 2:2 Ausgleich nach gut einer Stunde in einem intensiven und abwechslungsreichen Endspiel, in dem Spanien durch Zubimendi und Oyarzabal zweimal in Führung lag und Portugal durch Mendes und eben Ronaldo zweimal ausgleichen konnte. Im Elfmeterschießen versagten Spaniens Sturmroutinier Morata als einzigem Schützen die Nerven. Portugal feiert nach 2019 schon seinen zweiten Triumph in der Nations League und krönt sich zum alleinigen Rekordchampion dieses Wettbewerbs.
Überschattet wurde das Finale vom tödlichen Unfall eines Fans.